Ich weiß, dass Musik geschmacksabhängig ist, aber ich will euch nur sagen, meinen Geschmack habt ihr heute Morgen getroffen. Und es ist, ich habe das sehr genossen mit euch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich komme aus einer sehr hektischen Woche. Das ist sehr viel und sehr chaotisch gewesen, manches. Und jetzt einen Moment zu haben, einfach still zu werden und gemeinsam mit euch zu singen, das hat mir sehr gut getan. Von daher vielen Dank an euch. Ich möchte, bevor ich mit euch über diesen Text nachdenke, möchte ich euch noch mal kurz hinweisen. Das eine ist, wenn du Sonntag, Ostersonntag, denkst, oh, ich hätte Lust, mit anderen zusammen zu frühstücken, dann kannst du das machen. 9.30 Uhr treffen wir uns hier. Hier auf dem Zettel steht, dass du dich an mich wenden sollst, aber das kannst du machen. Aber wenn du das tun willst hier für Walle, dann kannst du das gerne bei Herbert und Gabi, die sitzen hier in der zweiten Reihe, kannst du das gerne tun. Und ich weiß nicht, wer bei euch das in der Fahr macht, aber das wird jemand machen und ihr werdet das rauskriegen, weil ihr frühstückt auch zusammen, von daher eine gute Gelegenheit, auch Leute kennenzulernen. Auch was uns als Standorte gemeinsam beschäftigen wird, ist ab dem 28. April die Aktion Ist da jemand? Und das richtet sich an Leute, die in irgendeiner Art und Weise sich Gedanken darüber machen, ob es mehr gibt, als ich sehen kann. Ob es vielleicht doch einen Gott gibt. Und in diesem Zusammenhang gibt es ein begleitendes Buch. Das kann man gelesen haben. Das hilft auch, wenn man das gelesen hat. Das gibt es unten zum Angucken und zum selber lesen und zum Weitergeben. Alle nötigen Informationen findest du da unten. Und es gibt einen Flyer für die Aktion, was die Themen sind und was das alles bedeutet und so. Kannst du dich informieren und auch andere. Ich würde gerne mit uns beten. Und wenn das möglich ist, dann steh doch mit mir auf. Du bist ein guter Gott und ich bin so dankbar, dass du mich lieb hast, dass du aus irgendwelchen erstaunlichen Gründen Wert auf mich legst und dass du mir hilfst, mein Leben zu gestalten. Und dass das nicht nur für mich gilt, sondern für alle von uns. Und das, was heute so deutlich wird darüber, Jesus, wie du bist, das will unser Leben verändern und in Bewegung bringen und uns klar machen, was du wirklich für ein so guter Gott für mich und für uns bist. Hilf mir, dass ich das gut erklären kann. Amen. Wenn ich mit meinen Schwestern lang genug zusammen bin, ich sag mal, ihr müsst euch so vorstellen, bei irgendeiner Familienfeier oder irgendwie sowas und wir sitzen zusammen und wir sitzen so eine Zeit lang zusammen, was ganz häufig passiert oder was immer wieder passiert ist, dass wir anfangen, in irgendwelchen Erinnerungen zu graben. Also uns irgendwelche Geschichten zu erzählen, wie was wir so erlebt haben von damals und wie wir das gefunden haben und all solche Sachen. Und bei vielen Sachen, die wir erzählen, da denke ich, oh ja, das habe ich auch so erlebt. Bei anderen Sachen merke ich, was für ein guter Verdränger ich bin, dass ich mich an diese Sachen überhaupt nicht mehr erinnern kann, dass ich zu Momenten komme, wo ich denke, bin ich wirklich in der gleichen Familie groß geworden oder gibt es irgendwelche Schwierigkeiten da in der Synchronisierung oder was auch immer? Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du Geschwister hast oder dass du das kennst, wenn du vielleicht mit deinen Eltern zusammen bist und ihr über eure gemeinsame Geschichte euch unterhaltet. An dieser Stelle habe ich mich gefragt, wie das wohl bei Jesus gewesen ist. Ich würde mal annehmen, ich weiß nicht, ob die Leute damals überhaupt den Geburtstag von irgendjemandem gefeiert haben oder so, aber es wird ja irgendwelche Familienfeiern gegeben haben und vielleicht gab es auch einen Moment, wo Jesus dabei gewesen ist und dass die angefangen haben, so zu erzählen. Jesus, weißt du noch, damals, du warst 3,5 und dann das und das ist passiert oder was es auch immer gewesen ist. Ich habe mich gefragt, wie ist das wohl gewesen? Und wir bekommen heute tatsächlich einen ganz kleinen Eindruck davon, wie die Beziehungen von Jesus zu Hause gewesen sind. Für mich ist der Text von heute, also ich kann mich nicht erinnern, oder es ist ein so schöner, fürsorglicher, liebevoller Text. Ein Text, der, glaube ich, in dieser Art und Weise kein zweites Mal im Neuen Testament steht. Und er ist ein Text, der in einem Setting steht, der in einem Drumherum steht, das dunkler und schmerzvoller und grausamer nicht sein kann. Und trotzdem ist das wie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wie ein helles, freundliches, warmes Licht angeht in diesem furchtbaren Moment. Lest mit mir Johannes 19 ab Vers 25. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Kleopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jüngern, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Soweit. Drei Sachen, die ich mit euch heute Morgen nachdenken will. Das erste ist, Familie, auch bei Jesus war es kompliziert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal muss ich zweimal nachdenken, um Familienverhältnisse genau zu durchschauen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, übrigens, der ist der Onkel von der Schwiegermutter von, und dann stehe ich auf einmal da und denke, wie kommt das Ganze zusammen? Ich will heute Morgen nicht die ganze Komplexität hier der Zusammenhänge erklären, aber eines fand ich sehr interessant, um kurz einen Eindruck zu haben, was da vor Jesus, vor seinem Kreuz stattfindet. Es gibt Leute, die angefangen haben, so grob zusammenzurechnen, wie viele Leute wohl dort vor dem Kreuz bei Jesus zusammengestanden haben. Und einer behauptet, habe ich nachgelesen, dass es mindestens 150 Leute gewesen sind, die Jesus da zuschauen. Und Johannes, der diesen Bericht schreibt, das Johannesevangelium schreibt, er berichtet in diesen Versen, dass die Mutter von Jesus, Maria, dass auch ihre Schwester, die Schwester von Maria, und dass sie wird hier genannt Frau von Kleopas, und dass Maria aus Magdala hier stehen. Und dann wird ein Jünger erwähnt, den Jesus besonders liebte. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das alles und wie hängt das zusammen? Ich will dir ganz kurz sagen, was aus meiner Sicht das Wahrscheinlichste ist. Maria, die Mutter von Jesus, steht vor dem Kreuz zusammen mit ihrer Schwester. Wahrscheinlich heißt die Schwester Salome und ist die Frau eines gewissen Zebedäus. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach zu durchschauen, aber ich erzähle dir das deshalb, weil der Sohn von Salome, der Schwester von Maria, Johannes heißt. Und hier in diesem Text taucht genau dieser Johannes auf. Hier wird beschrieben, dass er ein besonders enges Verhältnis zu Jesus hatte. Johannes schreibt selber diesen Bericht, und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass Johannes, der diesen Bericht schreibt, auch der Sohn der Salome ist. Also von der Schwester von Maria. Das bedeutet, Johannes ist der Cousin von Jesus. Das, was sehr interessant ist, ist, dass Johannes an dieser Stelle nicht sagt, ich bin's, der da gestanden hat, sondern dass der, und das macht er in seinem Evangelium an vier Stellen, nämlich dass er das irgendwie, dass er da stand oder dass er was getan hat oder dass er eine besondere Beziehung zu Jesus, das kodiert er. Das schreibt er nicht ganz offensichtlich hier. Übrigens, ich stand auch vor dem Kreuz, sondern er schreibt hier, da stand jemand, der eine besondere Beziehung zu Jesus gehabt hat, den Jesus besonders geliebt hat. Warum erzähle ich euch das? Warum verwirre ich euch mit diesen Familienkonstellationen? Wenn das alles so ist, dann steht eben hier die Mutter von Jesus, ihre Schwester, also die Tante von Jesus und der Cousin von Jesus vor dem Kreuz. Dass in den letzten Stunden seine Familie bei ihm ist, ist etwas Besonderes. Das ist stark, denn sie gehen das Risiko. Ich meine, die Römer hatten alles abgecheckt. Gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Und kriegen wir dich dann, sollten wir nicht auch dich gleich einkassieren? Und wenn da die Familie steht, dann ist das ja noch eine zusätzliche Enge zu Jesus und dadurch eine Gefahr für die Familie. Maria und Josef, das ist hier die Beziehung zu Jesus, ist nicht immer ganz so einfach gewesen, sage ich das mal so. Maria und Josef haben am Anfang schon von Anfang an eine ungewöhnliche Familienbeziehung gehabt, eine ungewöhnliche Erfahrung mit Jesus gemacht. Ich will dir nichts von Weihnachten erzählen und so, was da alles passiert ist, das wirst du wahrscheinlich einordnen können, aber dann ging das so weiter. Josef und Maria mussten nach Ägypten umziehen wegen Jesus. Jesus ist 12 Jahre alt, da verlieren sie ihn auf einer längeren Reise, nur weil Jesus denkt, ja, ihr seid schon meine Eltern, aber mein wirklicher Vater ist Gott und deshalb muss ich in der Kirche sein, die zu Gott gehört und deshalb mit den ganzen schlauen Leuten da diskutieren. Mit 12 Jahren. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Jesus ist der älteste Sohn in seiner Familie und normalerweise hat der älteste Sohn besonders in dieser Kultur eine besondere Verantwortung in der Familie. Seine Eltern haben wahrscheinlich erstmal durchgeatmet nach diesem Start so mit Jesus und der Familie, als Jesus angefangen hat, als ganz normaler Zimmermann zu arbeiten. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ich sage das mal so, mit 30 wird Jesus irgendwie unruhig oder auf jeden Fall verlässt er seine Familie. Ihm folgen so eine leicht chaotische Gruppe von Menschen, die von ihm lernen wollen. Um das deutlich zu machen, ich erzähle das nämlich aus einer bestimmten Perspektive, die Familie von Jesus fand das nämlich seltsam. Markus 3, Vers 20. Da steht, Jesus ging nach Hause und wieder versammelten sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hätte. Versteht ihr? Das ist Familie. Und das war nicht das einzige Mal, dass davon berichtet wird, dass Jesus und die Familie, sagen wir, eine interessante Beziehung hatte. Lukas 8, Vers 19. Einmal kamen Jesu Mutter und seine Brüder und wollten ihn sprechen. Doch wegen der Menschenmenge konnten sie nicht bis zu ihm durchkommen. Man teilte ihm mit, deine Mutter und deine Brüder stehen vor dem Haus und möchten dich sehen. Doch Jesus erwiderte, meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Stell dir vor, du wärst Eltern und dein ältester Sohn kommt dir mit so einem Spruch. Verstehst du? Da gibt es leichte Komplikationen in der Familie und ich hätte gerne gewusst, wie Maria das Ganze eingeschätzt hat, was Jesus da tut. Ob sie das auch am Anfang irre fand und sich vielleicht nachher mehr und mehr damit beschäftigt hat, was ihr Sohn da predigt, was sie dann verstanden hat. Um nochmal zu unserem Text zurückzukommen, warum steht sie auf einmal vor dem Kreuz von Jesus? Sie wohnt eine ganze Ecke weiter. Das sind Stunden, wenn nicht noch mehr, zwischen ihr, wo sie wohnt, und Jerusalem, wo Jesus jetzt stirbt. Warum ist sie auf einmal da? Woher weiß sie, dass Jesus jetzt verurteilt ist und dass seine letzten Stunden sind? Bedeutet das dann doch, dass sie angefangen hat zu glauben und sie angefangen hat, mit den anderen Schülern von Jesus zu lernen? Und wo ist Josef die ganze Zeit? Normalerweise ist Josef Chef der Sippe und er kümmert sich um Maria. Bedeutet das, dass Josef sich nicht mehr um Maria kümmern kann, weil er nicht mehr lebt? Fragen über Fragen über die Familienkonstellation und die Bibel sagt an dieser Stelle nichts Genaues. Aber zwei Sachen an dieser Stelle sind mir wichtig. Das erste: Die Bibel spricht ganz offen von der manchmal komplizierten Beziehung zwischen Jesus und seiner Familie. Und das ist für mich ein Beleg dafür, wie zuverlässig diese Berichte sind. Es ist nicht so, dass nachher die Jesus-Fans dass die Geschichte von Jesus glatt gebügelt hätten und Jesus ist der Held und alles war easy und er war sowieso von Anfang an der Beste und hat eine entspannte Beziehung zu seiner Familie gehabt und alles war toll. So ist es nicht. Sondern für mich sind diese Berichte deshalb vertrauenswürdig, weil sie das Leben widerspiegeln und die auch gewisse Spannungen widerspiegeln, auch das, was nicht so einfach war. Johannes hat das als Cousin von Jesus und als Schüler von Jesus alles selber mitbekommen und er berichtet hier es so, wie es gewesen ist. Das Zweite. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu deiner Familie ist. Aber mich tröstet es, dass ich für einen Gott lebe, mit einem Gott unterwegs bin, der mich versteht, auch wenn die Beziehung zu meiner Familie kleinere oder größere Schönheitsfehler hat. Jesus weiß, wie die Beziehungen in der Familie kompliziert sein können. Jesus weiß, was es bedeutet, wenn ich in der Familie nicht verstanden werde. Jesus weiß, was es bedeutet, wenn man Spannungen, wenn man unterschiedliche Meinungen nicht einfach so klären kann. Wenn Leute meine Lebensentscheidungen nicht verstehen können. Jesus, der Gott, mit dem ich unterwegs bin, der Gott, für den ich lebe, er versteht das. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu deinen Leuten ist, aber die Beziehungen in der Familie sind manchmal kompliziert und manchmal bleiben sie auch kompliziert und beide Seiten wollen es gut, aber irgendwann kommt man nicht irgendwie oder es kann sein, dass man nicht auf einen guten Zweig kommt und Jesus kennt das. Das Zweite. Familie, auch Jesus kümmert sich. Ich finde das erschütternd wunderbar, was hier passiert. Jesus hat seinen Tod vor Augen, Jesus kämpft mit den grässlichsten Schmerzen, nicht nur durch das Annageln am Kreuz, sondern auch vorher das Auspeitschen. Ich habe das ja letzten Sonntag erzählt, dass viele schon beim Auspeitschen gestorben sind. Jesus ist in größter Not und trotzdem, trotz der ganzen Schmerzen, trotzdem, dass er angespuckt wird, dass er verhöhnt wird und all diesen Sachen, trotzdem hat Jesus Augen für andere. Solltest du jemals darüber nachdenken, ob Gott deine Situation wirklich vor Augen hat, solltest du jemals überlegen, ob Gott nicht genug mit anderen Sachen zu tun hat und du deshalb im Grunde genommen ein ganz kleines Licht bist und Schublade ganz unten und so, ob Gott das wirklich schafft, dir genauso diese Priorität zu geben, dann hoffe ich, dass du an diesen Moment denkst, wo Jesus im Kern eigentlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt sein sollte. Und Jesus bleibt nicht bei sich selbst stehen, sondern Jesus denkt an die Not seiner Mutter. Wie gesagt, wahrscheinlich lebte Josef, Marias Mann, wirklich nicht mehr. Jesus wäre dann als ältester Sohn dran gewesen, für seine Mutter zu sorgen. Aber Jesus kann nicht für seine Mutter sorgen. Jesus kann selbst seiner Mutter nicht mal irgendwas hinterlassen, weil all das, was er hatte, haben sie ihm genommen. Aber in diesem Moment hilft er seiner Mutter und sorgt für sie. Und er weiß, er kann sich auf Johannes verlassen und er sagt dann, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Wenn Jesus hier jetzt sagt, liebe Frau, wenn Jesus nicht sagt, Mama, das ist jetzt dein Sohn, dann schwingt hier schon ein Stück mit, ich gebe jetzt den Status als Sohn an Johannes ab. Ja, Jesus übernimmt seine Verantwortung als Sohn. Jesus kümmert sich um seine Mutter. Aber damit für Maria gesorgt ist, muss Jesus seine Rolle als Sohn abgeben. Aber wie freundlich und wie fürsorglich redet Jesus hier. Vers 27 nochmal. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus hat sich nicht in Johannes geirrt. Johannes tut genau das, worum Jesus ihn gebeten hat. Und Maria ist versorgt. Ich hoffe, du verstehst meine Entdeckung an dieser Stelle und ich kann dir das anhand eines Beispiels erzählen. Ich weiß nicht, ob ich mag das manchmal mit so technischen Sachen etwas zu erklären. Und dieses Beispiel hat mir geholfen und ich hoffe, dass du das verstehen kannst, auch wenn das, sagen wir, ein technischer Sachverhalt ist, der mindestens 80 Jahre her ist. Es gab nämlich damals Dampfschiffe. Kannst du dir vorstellen, ein Kessel angeschmissen, viel Hitze gemacht und mit Dampf wird ein Motor angetrieben. Und das ist passiert bei einem Dampfschiff. Und es gab zwei Dampfschiffe, irgendwie die Kapitäne kannten sich schon ein bisschen und so. Die haben irgendwann ein Wettrennen ausgemacht. Und die hatten Ladung genommen und die hatten irgendwie angefangen, okay, wer ist der Schnellste an dem Ort, wo wir beide hin müssen mit der ganzen Ladung, die wir beide haben. Und die haben angefangen, ihr Schiff anzufeuern, richtig das Ganze unter Druck zu setzen, um so viel wie möglich an Geschwindigkeit rauszuholen. Irgendwann haben beide gemerkt, für das, was wir jetzt hier vorhaben, haben wir wahrscheinlich hochgerechnet nicht genug Brennstoff. Und der eine Kapitän hat deshalb angefangen, seine Fahrt zu verringern, damit er hinkommt. Der andere Kapitän hat angefangen, sich umzugucken, was er noch verbrennen kann. Und er hat angefangen, seine Ladung zu verfeuern. Was passiert ist, dass der das verfeuert hat, natürlich als erster angekommen ist. Aber die Hälfte seiner Ladung war weg. Was will ich euch damit sagen? Jesus ist es nicht egal, wie er an sein Ziel ankommt. Jesus hat nicht gesagt, ich verfolge meine Sachen und meine Verantwortung für meine Mutter, meine Verantwortung für das, was da ist. Meine Verantwortung ist egal, ich verfeuere das einfach mal, damit ich so schnell wie möglich ans Ziel ankomme. So ist Jesus nicht. Jesus achtet hier sehr wohl darauf, wie er ans Ziel kommt. Um zu Bild zu versprechen, Jesus verbrennt seine Leute nicht. Für Jesus sind seine Leute, seine Umgebung, seine Familie, sind sie nicht einfach nur Mittel zum Zweck. Jesus achtet auf ihr Wohl. Und ich hoffe, das ist für dich ganz genauso. Ob du im Beruf deine Ziele erreichen kannst, ob du in deinem Hobby oder welchen Lebensbereich es auch immer betrifft, was machst du, dass auch die Leute mit dir, um dich herum, mit dir ans Ziel ankommen? Das, was du erreichen willst, deine Ziele, was du dir erträumst, wo du hin willst, all das, welche Auswirkungen hat das auf deine Frau, deine Freunde, deine Verlobte, deine Kinder, deine Freunde? Und ich sag das an die Jesus-Leute von uns. Es ist nicht egal, wie du Jesus dienst. Es ist nicht egal, dass du sagst, alles in meinem Leben, ich verfeuere das. Hauptsache, Leute kommen zum Glauben. Hauptsache, die Gemeinde kommt voran. Hauptsache, dass ich Jesus dienen kann. Jesus achtet sehr wohl auch darauf, dass wie das Setting ist, wie das drumherum ist, ob es den Leuten um dir, mit dir auch gut geht. Auch wenn du so diese wichtigen Ziele erreichst. Darf ich dich fragen, auf wessen Wohl solltest du achten? Darf ich dich fragen, wie ist deine Beziehung zu deiner Familie? Kümmerst du dich um deine Leute? Das kann manchmal anstrengend sein. Aber für mich führt das hier zu der zweiten Entdeckung, hier in dieser Situation. Jesus am Kreuz, er kümmert sich um seine Mutter und das für mich bedeutet das Hoffnung. Hoffnung, ich will dir das gut erklären, und ich hoffe, dass das ist das, was ich hoffe, dass wir alle mit aus, wenn du alles andere vergisst von dieser Predigt, ich hoffe, das ist das, was du nicht vergisst. Es ist möglich, in höchster persönlicher Not sich nicht nur um sich selbst zu kümmern. Es ist möglich, dass ich im tiefsten Schmerz bin, dass alles Mist ist, ich völlig vor dem Chaos stehe und ich nicht weiß, was der nächste Schritt ist, und trotzdem bleibe ich nicht nur bei mir selbst stehen. Wie geht das? Durch die Kraft Gottes. Denn wenn du im Vertrauen auf Jesus zulässt, dass Jesus in dir wirkt, dann lebt dieser Jesus in dir. Der das am Kreuz getan hat, der lebt in dir. Der nicht nur an sich, sondern an andere gedacht hat, der lebt in dir. Und Jesus gibt dir Kraft und er lenkt deine Gedanken weg von dem Schmerz, weg von dir selbst. Jesus gibt dir die Weisheit, die richtigen Worte, das richtige Verhalten, das richtige Handeln, wenn du in ihm lebst, in dir. Dann ist es möglich, bei all dem, was du an Elend erlebst, aber dabei nicht stehen zu bleiben. Und das ist die Hoffnung, über die ich jetzt zuletzt mit euch nachdenken will. Das Dritte, auch du bist seine Familie. Wie großzügig und wie freundlich, wie liebevoll kümmert sich Jesus um Maria. Maria ist Familie. Aber Jesus hat das schon Maria gesagt, den Text, den wir aus Markus gelesen haben, meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Das hat Maria am Anfang nicht verstanden. Aber ich vermute, dass im Laufe der Zeit und das schon vor dem Sterben von Jesus, dass etwas passiert ist. Ich glaube, dass da Veränderung stattgefunden hat und dass sie deshalb hier vor dem Kreuz ihres Sohnes steht. Und dass das weitergegangen ist, ist sehr spannend. Apostelgeschichte 1, die Apostelgeschichte ist die Geschichte der ersten Gemeinde. Die treffen sich gerade hier bei ihren ersten Veranstaltungen. Apostelgeschichte 1, Vers 14 steht dieses. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Und jetzt, auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus, Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Was ich sagen will ist, Maria hat eine Entwicklung gemacht. Und das Ergebnis dieser Entwicklung ist, dass sie verstanden hat, wer Jesus ist. Deine Chance heute Morgen, vielleicht ist es dein Moment, wo du auf einmal verstehst, wer Jesus ist. Und dass du sagst, mit diesem Jesus will ich leben. Und mit diesem, ich will Teil dieser Familie von diesem Jesus werden. Wenn du das willst, dann lass uns gleich reden. Und Jesus sagt, was das für Auswirkungen hat. Nochmal zurück, meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Das ist Gottes Perspektive für dich. Er will, dass du in seine Familie kommst und dass das nicht nur deinen Kopf beschäftigt, sondern dass es etwas ist von Hören und Handeln wird, was ganz praktisch wird. Wenn du heute weißt, ich gehöre zwar zur Familie Jesu, aber auf Gottes Wort hören und danach handeln, das ist etwas anderes und das ist etwas, wo ich kämpfe und wo ich gerade nicht weiß, wie es weitergeht und ich habe keinen Dreh, dann bitte ich dich, nicht einfach runter zum Kaffee zu gehen, sondern dann lass uns zusammen reden. Weil wenn, ich hoffe, dass du das verstehst, wenn das bedeutet, dass du mehr Teil von der Familie Jesu werden kannst, wenn du mehr hören und handeln, wie jemand, der wirklich zur Familie Jesu gehört, wenn das größer werden kann in dir, dann ist es jede Mühe wert, dann ist es jede Investition, jedes Gespräch, jede Entscheidung wert. Ich hoffe so sehr, dass dieses, was Jesus mit seiner Familie gelebt hat, was seine Hoffnung mit dir ist, bis heute, dass du das ernst nimmst und dass es dich motiviert, eine Entscheidung zu treffen. soweit.